SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sasso. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. 4 Wochen frei, das ist gerade das Motto im Kreis St. Wendel. Es geht darum, alkoholfrei zu sein, also mal den Januar über zu verzichten. Dazu aufgerufen hat der Landkreis und viele Menschen machen auch mit, auch Vereine. Und die waren diesen Donnerstag eingeladen zu einem Vortrag von Musiker und Extremsportler Joey Kelly. Der trinkt keinen Alkohol, weil er so viel Sport macht und darüber hat er berichtet. In Hasborn bei Tholey. Joey Kelly hat dort unter anderem davon erzählt, wie er zu Fuß und nur mit einer Plastikplane ausgestattet von der Nordsee bis auf die Zugspitze gewandert ist. Schlafen war nur draußen erlaubt und Nahrung gab es nur aus der Natur. Da wanderte dann auch schon mal ein überfahrener Hase und Schnecken auf seinen Teller.
Bin die letzten 3 Tagen ohne Nahrung, ohne Probleme, jeden Tag 70 marschiert. Hoch an die Zugspitze über den Höllental. Und hatte Glück, wie man sieht, das Wetter hat gepasst, sonst kann man die Berge nicht besteigen. Nach 17 Tagen und 23 Stunden hatte ich mein Ziel geschafft, die Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen.
Nach dem Vortrag habe ich ihn dann gefragt, wieso er sich immer wieder vor so extreme Herausforderungen stellt.
Mir macht das Spaß. Also mir macht das Thema Abenteuer sehr viel Spaß, Reisen, andere Kultur, andere Länder, andere Menschen zu sehen. Ich liebe das. Und in verbunden mit meiner Suche nach Challenge. Ich verbinde das einfach alles gemeinsam. Es sind so eine Handvoll Gründe, warum ich das mache. Aber mir gibt das unwahrscheinlich viel. Ich freue mich unwahrscheinlich auf die nächsten und weiß, ich muss halt quasi bis dahin auch fit sein und das wird auch ein bisschen wehtun. Ich muss mich quälen und so. Es ist okay. Ich mache das freiwillig. Ich muss keinem was beweisen. Ich bin als Mann angekommen. Ich habe Glück, ich habe eine tolle Familie, die es unterstützt. Ich bin gesund noch, ich bin 53. Ich hoffe, ich habe noch viele gute Jahre vor mir.
Das ist ja dann auch schon immer so eine Art Verzicht, raus aus der Komfortzone, zu sagen, das, was ich habe, mir geht es gut. Ist das auch Ihre Art, sich das immer noch mal so bewusst zu machen, wenn Sie solche Challenges annehmen?
Zu sagen, dass ich mich gerne quäle, kann nicht stimmen, weil ich mich gerne nicht quäle, aber ich habe gerne quasi das Ergebnis. Für dieses Ergebnis muss man sich vielleicht quälen. Also Leidenschaft, ne, durch ein bisschen Leiden, ist vielleicht der Grund, warum ich halt quasi mir das aussuche. Und ich kann nur sagen, es brennt immer noch. Sonst würde ich das freiwillig nicht machen. Ich muss es nicht machen. Es bringt mir auch kein Geld, wenn ich mich da 2 Wochen irgendwo absetze. Es ist und ich habe genug Job, dass ich dann halt ganz gut über die Runden komme. Deswegen, das ist nicht der Antrieb. Also der Antrieb ist immer noch die Leidenschaft. Es ist ein starker Hobby, eine Art Berufung zur Leidenschaft, verbunden mit der Liebe zu reisen und Abenteuer zu machen.
Und da gehört auch dann die Einstellung, also die gedankliche, die mentale Stärke dazu. Wie kriegt man die denn? Ist das so was, was Sie sich über Jahre erarbeitet haben?
Ja, definitiv. Also du fängst nicht mit dem Ironman an und auch nicht mit dem Wüstenlauf. Du fängst mit einem Volkstriathlon oder einem Volkslauf und arbeitest dich da so hoch. Und dann ist es ein Weg, den man nimmt, wenn man Spaß dran hat. Und dann viele Menschen sagen, Marathon war mein Lebenstraum, ich habe das gemacht, oder einen Halbmarathon und einen 100-Kilometer-Lauf auf keinen Fall und einen Ironman sowieso nicht. Und dann ist es okay, aber wenn du dann so wie ich reinkommst und dann merkst du, okay, der Marathon geht, jetzt will ich den 100-Kilometer-Lauf und dann will ich den Ironman und jetzt mache ich den fast dreifachen Ironman, jetzt mache ich die 250-Kilometer-Wüste, jetzt mache ich Race Across America und du merkst, und es geht immer noch ein Stück mehr und du merkst, und das macht auch noch Spaß, dann gehst du den Weg.
Und da kommt man sich ja auch selbst sehr nah. Ne? Man denkt, hat ja viel Zeit auch mit sich selbst zum Nachdenken.
Ja.
Wie spirituell ist das denn auch?
Es ist definitiv, sag ich mal, eine Besinnung. Du kommst zurück sehr dankbar. Ja? Du gehst natürlich auch körperlich durch eine Art Entgiftung. Das heißt, wenn du 2-3 Wochen halt quasi wirklich an deine absoluten Limit gehst, es tut gut. Es ist halt quasi eine Befreiung, weil ich habe einen Betrieb, ich habe 9 Mitarbeiter und ich arbeite sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. mir macht das auch wahnsinnig Spaß in die Berufe, die ich halt quasi mache. Sehr intensiv, aber die kosten auch viel Kraft und viel Zeit. Und das ist mein absoluter Ausgleich.
Und wie ist das denn? Sie machen das ja für sich, ne? Und wenn Sie jetzt merken, die anderen Leute gucken auf mich, ja, auch weil sie ja prominent sind und weil die Menschen das dann eben mitbekommen, weil sie besonders im Fokus stehen und die sagen dann, Mensch, der Joey Kelly, der macht so krasse Sachen, ich finde das total inspirierend. Das ist ja nicht Ihre primäre Absicht, andere Menschen zu inspirieren, oder?
Nein, auch die Vorträge, ich halte in der Regel keine so richtige öffentliche Vorträge, sondern eher nur für Unternehmen. Und da habe ich dafür bezahlt, erstens, das sollte man nicht vergessen. Aber da gibt es einfach nicht mal die Menschen zu motivieren, sondern den Menschen einfach Mut zu geben, ihren eigenen Weg verstärkt zu gehen. Weil jeder hat seinen eigenen Weg ausgesucht. Und wenn das jetzt im besten Fall deine Berufung ist und du hast einfach Spaß und Bock, dann gibt es halt, ja, inspiriert. Ich habe auch viele Leute, die ich höre mir auch viele Menschen, lese, die Stars gucke, die mich auch inspirieren, die mich auch halt quasi motivieren, um weiterzumachen oder etwas anders zu machen.
Und jetzt so ein Abend wie der hier, wie wirkt das denn auf Sie, wenn die Menschen dann kommen und sagen, Mensch, der Vortrag toll, was Sie schon alles gemacht haben?
Ehrlich gesagt, ich mache so viele Vorträge und ich mache danach bei jedem Vortrag ein Meet and Greet danach. Und vorgestern hatte ich in Kiel einen Vortrag. Und dann hat einer halt quasi mir zwei Themen erzählt, die nicht so gut waren. Und das fand ich geil, weil ich kann mit Kritik kann ich wachsen. Ich habe das aber gerne zugehört und kann das in der Situation nicht ändern. Aber ich mag, wenn man mich dann halt erzählt, wo die glauben oder so hast du schnell gesprochen oder dies. Hat er auch gesagt, genau, so schnell gesprochen. Hat er recht? Ja. Ich habe auch den Vortrag schneller wie heute gemacht, weil ich einen Slot von einer Dreiviertelstunde hatte. Und dann muss ich entscheiden, mache ich einen Teil davon oder ganz und mache schneller. Habe entschieden für schneller. manchmal muss man auf etwas verzichten. Es ist nicht ein Wunschkonzert immer. Für mich auch nicht.
Sagt Joey Kelly, reiste früher mit seiner Familie, der Kelly Family, durch die Welt zum Musikmachen. Heute ist er vor allem als Extremsportler bekannt und sucht immer wieder neue Herausforderungen, die er mit mentaler Stärke meistert, wie er sagt. Grenzen, die gibt's nur im Kopf. Und das gilt natürlich auch für den Verzicht auf Alkohol. Jetzt kommen wir zu einem politischen Thema. Die Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro. Er und seine Frau sitzen in einem New Yorker Gefängnis auf Veranlassung des US-Präsidenten Trump. Wie steht eigentlich die katholische Kirche in Südamerika zum Sturz Maduros? Dieser Frage ist Tobias Käufer nachgegangen.
Der prominente mexikanische Menschenrechtsbischof Raul Vera Lopez verurteilt das US-Vorgehen. Er sieht den Frieden in ganz Lateinamerika gefährdet, sagt er dem Deutschlandfunk.
Ante la abusiva actitud del gobierno de los Estados Unidos.
Das Verhalten der USA ist rechtswidrig. Den Präsidenten Venezuelas, Nicolas Maduro, zusammen mit seiner Frau festzunehmen und zu inhaftieren, ist ein Rückschritt im demokratischen Leben Lateinamerikas. Das hat Auswirkungen auf alle mittel- und südamerikanischen Staaten. Wir sind solidarisch mit Venezuela angesichts dieses Verhaltens eines Staates, der sich aufgrund seiner wirtschaftlich überlegenen Position das Recht anmaßt, unser Leben als freie und souveräne Nationen zu verletzen. Wir dürfen nicht zu Komplizen dieses negativen Verhaltens werden. Unser Schweigen und unsere Apathie würden die Türen öffnen, damit sich solcher Machtmissbrauch auf unserem Kontinent wiederholen könnte.
Anders der katholische Priester Benito Martinez. Er wurde inhaftiert und gefoltert in seiner Heimat Nicaragua, regiert vom linksextremen sandinistischen Machthaber Daniel Ortega. Dann wurde Martinez in die USA ausgebürgert, gegen seinen Willen. Padre Benito Martinez sieht in der Verhaftung von Maduro eine Chance für Venezuela und ganz Lateinamerika. Er prognostiziert, dass die drei Linksdiktaturen Kuba, Nicaragua und Venezuela zusehends an Macht verlieren.
Creo que la captura de Nicolás Maduro Ich glaube, dass die Festnahme von Nicolás Maduro für den lateinamerikanischen Kontinent die Hoffnung auf eine Wiedergeburt der Demokratie bedeutet. Ich habe niemanden getroffen, der sich gegen die Festnahme von Nicolás Maduro ausgesprochen hätte. Diese Festnahme war notwendig und dringend erforderlich. Es findet ein Übergang statt, weg von einem diktatorischen, despotischen Regime.
Der nicaraguanische Geistliche sieht eine Chance nicht nur für Venezuela. Er rechnet mit einer politischen Wende in ganz Lateinamerika.
Esto es un golpe duro, lógicamente, para Cuba.
Das ist ein schwerer Schlag für Kuba, auch für Ortega in Nicaragua. Diese Regime werden von Venezuela wirtschaftlich unterstützt, mit Geld aus dem Verkauf von Öl. Das wird ein Ende haben. Diejenigen, die unten waren, kommen nach oben. Und diejenigen, die lange Zeit oben waren, zum Beispiel eine eiserne Diktatur wie die von Maduro, deren Stern sinkt.
Es gibt aber auch andere Positionen, etwa die von prominenten argentinischen Armenpriestern, die der Theologie der Befreiung verbunden sind. Sie warnen vor weiteren Angriffen der USA. Denn nach der völkerrechtlich umstrittenen Verhaftung von Nicolás Maduro setzt US-Präsident Donald Trump nun auch den kubanischen Einparteienstaat unter Druck. Er fordert von Havanna mit Washington zu kooperieren. José Daniel Ferrer ist Gründer der Oppositionsbewegung Unión Patriótica de Cuba, die offiziell verboten ist. Er war einige Jahre in Haft, ehe er jüngst freigelassen und in die USA zwangsausgebürgert wurde. Er sieht im Gespräch mit dem Deutschlandfunk die katholische Kirche in einer möglichen Vermittlerrolle.
Die katholische Kirche hat immer eine Rolle gespielt und gelegentlich vermittelt, etwa wenn es um die Freilassung politischer Gefangener ging. Und ja, ich glaube, die katholische Kirche könnte sich jetzt einbringen.
Auf der einen Seite die kubanischen Exilpolitiker und nicaraguanischen Exilpriester, auf der anderen Seite der mexikanische Menschenrechtsbischof, der US-Einmischung scharf kritisiert. Diese Zerrissenheit spiegelt sich auch in einem Gespräch wider, das Vatikan News mit Erzbischof Jesus González de Sarate von Valencia geführt hat. Der Vorsitzende der venezolanischen Bischofskonferenz sprach von einem Wechselbad der Gefühle. Die Kirche spiegelt damit die verschiedenen Sichtweisen wider, hat Kontakte in alle Lager und könnte wohl möglich in den Konflikten zwischen den USA und den Linksdiktaturen eine Vermittlerrolle übernehmen.
Und tatsächlich ist der Vatikan schon im Hintergrund seit Wochen dabei, für einen unblutigen Machtübergang in Venezuela zu vermitteln. Das wurde kürzlich bekannt. Eine Stadt ohne Kirche, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Die gibt's aber in Tschechien. Neratovice bei Prag wurde zu Sowjetzeiten bewusst als Stadt ohne Kirche gegründet. Die kleine katholische Gemeinde dort wünscht sich aber schon lange ein eigenes Gotteshaus und jetzt wird eins gebaut. Das Besondere, große Teile der Kirche kommen aus dem 3D-Drucker, berichtet Marianne Allweis.
Zur Grundsteinlegung reiste sogar der Erzbischof von Prag an. In Neratovice an der Elbe bat Jan Graupner um Gottes Segen für die neue Kirche. Wenn eine Gemeinschaft wächst, dann braucht sie eine richtige Kirche. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit dem Bau dieser Kirche, egal ob aus Stein oder aus Beton, Ihre lebendige Gemeinschaft erweitern können. Rund 3000 Mitglieder hat die katholische Gemeinde bei weniger als 20.000 Einwohnern. Bis zu 200 Menschen besuchen die Gottesdienste auch aus umliegenden Ortschaften. Einige müssen aber regelmäßig im Freien mitfeiern, bedauert der Verwaltungsleiter der Pfarrei Peter Kovac. Wir treffen uns an vielen verschiedenen Orten in der Stadt. Einer davon ist eine kleine Kapelle in Privatbesitz. Außerdem treffen wir uns im Seniorenclub oder in den Häusern von Gemeindemitgliedern. Die kleine Industriestadt Neratovice in Mittelböhmen ist geprägt von qualmenden Schloten und bunten Plattenbauten. Zu sozialistischen Zeiten erhielt sie 1957 das Stadtrecht, erzählt Kovac, und ganz bewusst keine Kirche. Die damalige Regierung hat gesagt, dass es die erste Stadt ohne Kirche sein würde. Die Gemeinde war aber während all dieser Jahrzehnte bestrebt, eine Kirche zu errichten. Doch erst mehr als 30 Jahre nach der politischen Wende ist es nun soweit. Nicht nur das Design der Dreifaltigkeitskirche ist modern, auch die Bautechnik. Eigentlich sollte nur der freistehende Turm aus dem 3D-Drucker kommen, vor allem aus Kostengründen. Eine Stiftung finanziert den Bau durch den Verkauf von Gemeindegrundstücken und durch Spenden. Inzwischen ist klar, auch ein Großteil des Gebäudes wird gedruckt, aus 520 Betonplatten. Seit Dezember wird in einer 3D-Druckfirma in Mähren gedruckt und getestet. Der Architekt Michael Matschuda hat den Kirchenentwurf dafür optimiert. Die Druckteile haben einen Hohlraum, der eigentlich keine Funktion hat. Wir haben aber kleine Metallröhren integriert und den Hohlraum mit Isolationswolle gefüllt. Dadurch dämpfen wir den Schall in der Kirche. Die Kirche im tschechischen Neratovice dürfte die größte 3D-gedruckte Kirche der Welt werden. Geweiht werden soll sie im Jahr 2027, genau 70 Jahre nach der Gründung der international ersten Stadt ohne eigene Kirche.
Aus Tschechien war das Marianne Allweis. Und das war Religion und Welt an diesem Samstag. Ich bin Sarah Sasso. Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.